Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US College inklusive Stipendium. Manu, willkommen zurück zur nächsten Podcast-Episode. Heute schauen wir uns das Thema College Draft an. Also wie geht's weiter für die Sportler, die den Abschluss gemacht haben? Denn es gibt ja in den USA nicht wie in Europa ein Vereinssystem. Vollgepackt mit Infos, Stories von uns, ein paar persönliche Anekdoten. Aber Manu, wir starten als allererstes mit dem Recap des March Madness, denn wir hatten es ja in der letzten Episode angesprochen. Mittlerweile ist das Turnier vorbei. Weißt du, wer den Titel geholt hat?
Hi Alex, liebe Grüße aus Houston erstmal wieder. Und ja, ich kann dir sagen, dass die University of Connecticut Huskies das Final Four Tournament gegen Purdue gewonnen hat. Leider hat die University of Houston es nicht geschafft bis ins Final Four Tournament. Aber die Huskies, auf gut Deutsch gesagt, haben das Ding gezogen und sind jetzt die National Champs in College Basketball.
Zum zweiten Jahr in Folge. Also das ist natürlich schon was. Ich glaube, das ist die letzten 30 Jahre nicht passiert, dass eine Universität den Titel zweimal hintereinander holen konnte, quasi den Titel verteidigen konnte. Also Hut ab, tolle Leistung. Und Manu, das bringt uns gleich zum nächsten Thema von dieser Mannschaft. Werden wir sicher in den nächsten Jahren 1, 2, 3, 4, 5 Spieler in der NBA sehen? Denn die werden sicherlich gedraftet.
Ja, also in der Regel ist es schon so, dass die sehr erfolgreichen Mannschaften, egal in welcher Sportart das ist, natürlich dann auch die meisten Drafts stellen. Aber vielleicht können wir einfach mal damit einsteigen, was ist denn das Draft-System eigentlich in den USA? Ja, und da geht es ja darum, dass das System eigentlich komplett anders aufgebaut ist. Du hattest das schon erwähnt, wie wir das aus Deutschland oder aus Europa kennen, wie man denn den Weg zum Profi schafft. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze nicht über das College-System und den College-Sport zu machen. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten Profis, die dann in den amerikanischen Top-Ligen spielen, Sport treiben, egal ob das jetzt Baseball, Basketball, American Football, Fußball, Tennis, Golf, alles Mögliche ist, was man sich so vorstellen kann, was auch im NCAA Verband angeboten wird. Da gibt es dann einen Draft und über diesen Draft, das heißt, man wird dazu eingeladen, wenn man ein erfolgreicher Sportler war und wird dann gepickt von den Profivereinen, weil auch eben anders zum System in Europa sind die meisten oder sind eigentlich ausschließlich die Profiligen, zumindest die höchsten Profiligen in den USA, Franchise-Systeme. Das heißt, es gibt keinen Auf- oder Abstieg, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Fußball nehmen, sondern es gibt jedes Jahr einen neuen Draft. Die schlechtesten Mannschaften dürfen zuerst wählen, die besten Mannschaften zuletzt, außer sie tauschen die Reihenfolgen. Aber so ist eigentlich der kurzum Weg vom College in den Profisport über den Draft.
Genau, das mal als Einführung zum Draft.
By the way, wenn du herausfinden möchtest, ob du die Voraussetzungen für ein Studium mit Sportstipendium in den USA erfüllst und herausfinden möchtest, in welcher Höhe dein Sportstipendium ausfallen könnte, dann fülle unsere kostenlose Chanceneinschätzung aus. Du findest sie unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's zurück zur Episode.
Wie funktioniert der Draft im Detail? Das könnten wir uns vielleicht auch gleich anschauen, Manu. Also du hast schon gesagt, die besten, die erfolgreichsten Sportler werden dazu eingeladen und können sich dann anmelden. Wer bestimmt denn, wer die besten oder wer die erfolgreichsten Sportler sind?
In der Regel ist es so, dass natürlich zum einen die gesamte Saison im Sport beobachtet wird. Zum einen von den College-Trainern, zum anderen vom Verband der NCAA, die natürlich verschiedene Verantwortliche auch haben und dann natürlich auch die Profivereine, die sich ja mit der Kaderplanung befassen und dann eben auch für die verschiedenen Positionen draften wollen. Das heißt, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn man Torwart im Fußball ist, dann und kann es natürlich sein, dass die eine oder andere Mannschaft einen Torwart für die nächste Saison benötigt. Dann werden diejenigen, die für gut befunden werden, von, wie gesagt, vom Verband, von den Verantwortlichen, von den Coaches zum Teil eben auch eingeladen und dann in verschiedenen Runden, es gibt ja verschiedene Draft Rounds, dann die erste, zweite, dritte, vierte und so weiter, gepickt. Oftmals ist es dann so, dass das erst einmal zu einem Probetraining eine Einladung ist, sich zumindest präsentieren zu dürfen. Das heißt noch nicht unbedingt, dass es dann auch gleich einen Vertrag zum Unterzeichnen gibt, sondern es ist erstmal die Einladung, sich zu präsentieren und dann vorzuspielen. Wenn man dann die Leistung bringt und der Coach ist immer noch von einem überzeugt, dann kommt es schlussendlich zur Vertragsunterzeichnung.
Genau, das ist jetzt ein klassisches Beispiel für den Fußball, der ja aufstrebend ist in den USA. Manu, wie sieht es denn bei den großen amerikanischen Sportarten aus? Basketball, American Football, Baseball zum Beispiel.
Da ist es dann wirklich oftmals so, zumindest die First- oder Second-Round-Draft-Picks, also diejenigen, die wirklich am Anfang gewählt werden, auserwählt werden von den Vereinen, die haben dann oftmals Verträge, die auch dann schon mit einer gewissen Fix-Summe, eine Guaranteed-Summe, nennt man das hier in den USA im Sport, ausgestattet werden. Das heißt, für die nächsten, je nachdem, wie viele Jahre, je nachdem, welche Position man gepickt wird, hat man dann auch so ein schönes garantiertes Einkommen, muss sich aber dennoch beweisen, das ist ganz klar. Und der Coach kann dann auch immer noch entscheiden, wenn es jetzt doch nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, oder die Leistung wird nicht gebracht, dass man dann ganz schnell auch getradet wird. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist nicht so, wenn ich an erster Stelle gepickt werde und kriegt zum Beispiel meine 12 Millionen oder so garantiert, dass ich mich dann auch darauf ausruhen kann. Weil der Weg in die andere Richtung ist dann auch ganz schnell offen. Von daher sollte man das auch nicht unterschätzen. Ist eigentlich ähnlich in den meisten, ja, sage ich jetzt mal, Top-Vorligen, ob das jetzt NHL, NBA, NFL, MLB ist, dass da das System sehr ähnlich und eben auch die Vertragsstrukturen dann sehr ähnlich sind zueinander.
Genau. Lass uns einen kurzen Exkurs machen zum Vertragssystem zwischen Unterschiede zwischen Europa und den USA. In Europa ist es ja so, du hast als Profi einen Vertrag mit deinem Verein, das ist dein Arbeitgeber, und der ist fix. Da kannst du nichts dran ändern. Und die können jetzt auch nicht einfach sagen, wir wollen dich an ein anderes Team verkaufen, sondern der Spieler, der Athlet muss damit einverstanden sein. In den USA ist das nicht der Fall. Wenn das Team sagt, hey, wir wollen dich traden, dann machen die das, ohne dass du da überhaupt davor gefragt wirst. Ist jetzt zum Beispiel wieder mit Dennis Schröder passiert, der nach Brooklyn getradet wurde. Das erfährst du dann von einem Tag auf den nächsten. Dann musst du deine Koffer packen und dann geht's weiter. Davon unabhängig ist natürlich sein Vertrag. Also er bekommt weiterhin dasselbe Gehalt bezahlt, spielt nur für einen anderen Verein oder für ein anderes Franchise. Genau, das zum einen. Zum zweiten, du hast es auch angesprochen, du hast einen Signing-Bonus und einen gewissen Teil, der dir garantiert ist. Also ich sag mal, du hast den Vertrag über 30 Millionen. Davon hast du 5 Millionen Signing Bonus. Das heißt, wenn du den unterschreibst, kriegst du die 5 Millionen auf dein Konto. Und von den restlichen 25 sind dann 10 guaranteed. Also diese 10 Millionen bekommst du zu 100%. Und die restliche Summe erhältst du nur, wenn der Vertrag zu Ende gebracht wird. Das bedeutet, wenn du den Vertrag zu Ende bringst und auch wenn das Team entscheidet, dass es dich bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages haben möchte.
Ja, in den USA muss man schon sagen, es gibt sehr, sehr viele Variablen im Profisport dann. Hat natürlich auch viel mit, was es eben auch im Franchise-System hier in den USA gibt, mit der Salary Cap zu tun. Also jede Mannschaft darf hier nur einen Betrag X in den Kader investieren. Und wenn sobald die ausgeschöpft ist, geht auch nichts mehr. Das heißt, der Trade kommt dann oftmals dadurch zustande, dass eine Franchise wieder Raum für Salary machen muss, weil sonst eventuell der Salary Cap nicht eingehalten wird. Das ist dann oftmals der Grund, warum, wie du gesagt hast, im Fall von Dennis Schröder, dem deutschen Basketballer, es durchaus auch sein kann, dass jemand getradet wird, um Room im Salary Cap zu machen. Aber dann ist es eben auch wichtig, was dann auch wieder die Sicherheit der Spieler, der Athleten betrifft, dass das Team, an das man abgegeben wird, natürlich auch die Vertragsmodalitäten, die man hat, so übernimmt, wie die ausverhandelt wurden. Also in der Regel ist es dann so, außer es wird nachverhandelt oder soll vielleicht dann noch eine Vertragsverlängerung stattfinden. Und ja, vielleicht zu dem Thema auch, kannst du vielleicht was sagen, Alex, die Free Agency, was es dann damit auf sich hat, weil das ist ja dann auch öfters mal noch ein Bestandteil, wenn jemand wartet, bis der Vertrag sich zum Ende neigt oder ausläuft, um dann diese Phase zu nutzen, um einen schöneren Vertrag zu bekommen, da man ja nicht allzu oft Free Agent ist, vor allem wenn man längerfristige Verträge in den USA unterschreibt.
Genau, Free Agency bedeutet im Endeffekt, dass du die Erlaubnis hast, ohne die dir einholen zu müssen, vorher von deinem Franchise mit anderen Franchises zu verhandeln. Und wenn die dann, also einen Vertrag auszuverhandeln, und wenn die dann sagen, ja, machen wir mit dir, dann kannst du wechseln. Und da kann dein aktuelles Team nichts mehr dagegen tun. Genau, Manu, aber lass uns jetzt nochmal den Bogen zurück zum Draft spannend, dem eigentlichen Thema. Ich habe jetzt hier gerade die erste Runde des NFL Draft 2024 vor mir, das erste Team, das auswählen darf, die Chicago Bears. Total Value, weißt du es auswendig? Total Value, Signing Bonus und 2024 Cap.
Keine Ahnung.
Total Value 38,5 Millionen US-Dollar. Signing Bonus davon 24,8 Millionen, also die kriegt man schon mal bei Unterschrift als Erstrundenpick. Und davon zählen aber nur 7 Millionen gegen den 2024 Salary Cap. Also wirklich nette Sache hier als Nummer 1.
Die
Und das
Chicago
geht dann
Bears haben sie
natürlich
aber
weiter.
auch dringend notwendig.
Die Bears dürfen dann anstelle 9 gleich nochmal picken. Ja, die haben es, wie du sagst, sehr dringend notwendig. So, und jetzt gehe ich runter. Nummer 32, das letzte Team, der letzte Pick, die Kansas City Chiefs wieder mal. Der bekommt noch ganze 12,1 Millionen. Davon 5,6 Millionen Signing Bonus. Also ich sag mal, wenn du es hier unter die ersten 32 schaffst in der NFL, hast du, wenn du dich nicht ganz blöd stellst, fürs Leben ausgesorgt, oder Mano?
Ja, also das würde ich doch hoffen, dass man nicht das ganze Geld dann gleich auf die hohe Kante legt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wie du schon gesagt hast, das ist die erste Runde, 32 Mannschaften, das sind 32 Spieler, die aus dem College-System von Tausenden ausgewählt werden. Also da ist natürlich schon enorm viel, ja, zum einen natürlich Glück, zum anderen aber auch muss die Leistung passen. Und was eben dann man nicht vergessen darf, es gibt ja die zweite, dritte, vierte, x-te Runde des Drafts auch noch. Aber da nehmen dann vor allem die alles, was so nach der ersten, zweiten Runde kommt, nimmt das Gehalt und die Bonuszahlungen und allgemein die Attraktivität der Verträge schon sehr ab. Ja, und man darf eben auch nicht vergessen, das ist das Beispiel NFL. American Football ist ja auch mit Abstand die Höchstverdiener im Draft.
Genau, bei den Fußballern, da ist es deutlich weniger. Ich habe es mir vor ein paar Wochen mal angeschaut. Ich glaube, das sind ein paar hunderttausend, wenn du an erster Stelle gedraftet wirst. Also das ist schon ein extremer Unterschied. Fußball ist auch ein viel niedrigerer Salary Cap insgesamt. Und den haben aktuell die ganzen, ja, ehemaligen europäischen Superstars, die in die MLS gehen, wie Messi, Busquets und so weiter. Also die verdienen halt da das große Geld. Und ja, der Rest versucht sich zu etablieren. Und ich denke, es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall rasant nach oben gehen. Aber aktuell ist die USA als Fußballer nicht das Pflaster, wo du das große Geld verdienst. Das ist Saudi-Arabien.
Aber auch nur für Ehemalige, würde ich jetzt sagen. Ne?
Richtig.
Ja,
Genau,
also ich
Manu.
würde sagen, vielleicht noch grundsätzlich zum Thema, wie siehst du die Chancen für europäische Sportler, deutsche Sportler, die in die USA gehen und sagen, okay, vielleicht möchte ich dann nochmal angreifen, über den Draft Profisportler in den USA zu werden. Was denkst du, sind da so die Möglichkeiten bzw. Chancen, weil man darf ja auch nicht vergessen, jedes Team darf nur so und so viele Plätze, Kaderplätze an internationale oder nicht US-Passport oder Green Card Holders vergeben. Wie siehst das du so aus der Vergangenheit beziehungsweise in die Zukunft? Gibt es da Möglichkeiten für deutsche und europäische Sportler?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde natürlich sagen, es kommt auf die Sportart an und es kommt auf die Umstände an. Wie ist dein Leistungsniveau? Welche Sportart betreibst du? Und vor allem, benötigt ein Team gerade genau deinen Spielertypen, genau dich? Aber man hat es in der Vergangenheit schon gesehen, dass es viele Europäer geschafft haben, auch ausgewählt zu werden. Wobei man sagen muss, ausgewählt zu werden ist das eine. Da hat man am College performt. Aber sich dann in den Profiligen zu etablieren, ist nochmal eine andere Hausnummer. Also da muss man zum einen unterscheiden. Zum anderen, der Weg zum Profi führt in den USA über das College. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt natürlich die Möglichkeit, es hinzuschaffen, ohne übers College zu gehen, aber die meisten Profivereine scouten extrem stark am College, weil da natürlich alles vor Ort ist, weil sie sich da auskennen, weil sie Connections haben, weil sie die Statistik kennen. Ja, und deshalb, und natürlich auch, weil die ein Großteil der besten Sportler am College ist. Weil nochmal, es gibt ja dieses Vereinsleben oder dieses Vereinssystem, wie wir es in Europa haben, in den USA nicht. Der Sport findet am College statt. Und deshalb sind da auch die ganzen guten Athleten. Und ich würde sagen, ja, wenn du in Deutschland, Österreich, der Schweiz, irgendwo in Europa bist und du möchtest den Weg zum Profi gehen, es wurde dir in Europa oder es ist dir in Europa so nicht möglich, versuch's auf jeden Fall über die USA, denn da kannst du zum einen weiter Sport auf höchstem Niveau am College treiben und bekommst nebenbei eine hervorragende akademische Ausbildung mit international anerkanntem Bachelorabschluss und hast im Nachhinein an diese 4 Jahre die Möglichkeit, den Sprung zum Profi zu schaffen.
Da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, man muss fairerweise schon auch dazu sagen, dass es dann der Hauptfokus sollte wirklich auf der Division 1 dann liegen. Ja, für diejenigen, die wirklich nochmal über den Draft im Profisport angreifen sollen, da sind die Chancen um einiges höher, wenn man in der Division 1 spielt, egal welcher Sport das ist. Als jetzt im Vergleich zu Division 2 oder 3. Ist natürlich nicht unmöglich, aber die meisten, und wenn man sich die Statistiken anguckt, die meisten Sportler, die auch gedraftet werden, egal welche Sportart das ist, die kommen aus der Division 1.
Korrekt. Also das ist auch immer die Empfehlung von uns, wenn du den Weg in den Profisport gehen möchtest, musst du in die Division One gehen. Alles andere kann möglich sein, ist aber extrem unwahrscheinlich. Da muss man schon echt dahinter sein. Von dem her. Ja, und auch in der D1 bekommst du einfach nochmal über die 4 Jahre eine andere athletische Ausbildung. Du hast ein anderes Level, weil du mit mehr hervorragenden Athleten konkurrieren musst, also entwickelst sich da auch auf eine andere Art und Weise weiter, als du dich zum Beispiel in der D2 oder in der NAIA weiterentwickeln würdest. Von dem her, ja, das ist so ein bisschen die self-fulfilling prophecy. Wenn du immer mit den Besseren trainierst, gegen die Besseren trainierst, ja, dann wirst du natürlich noch mal besser, als wenn du es gegen Schlechtere machst.
Genau so ist es. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Würde ich auch sagen.
Aus diesem Grund hören wir uns dann beim nächsten Mal. Wie immer, www.collegesportsrecruiting.com. Hinterlasst Kommentare, Anmerkungen, Anreize, eventuell Themen, die wir auch mal hier im Podcast behandeln sollen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und dann würde ich sagen, liebe Grüße aus Houston ins ja, relativ warme Deutschland und bis zum nächsten Mal, Alex.
Grüße zurück, bis zum nächsten Mal, Manu.